unsere Kinder noch klein waren, war mal, ich glaube unser Sohn war das, der war eingeladen bei einer Geburtstagsfeier in der Nähe. Und ich habe ihn dann abgeholt, bin ein bisschen früher hingegangen, es war ein schöner Frühlingstag und Sonne hat geschienen. Und ich habe dann ganz, ganz nette, liebe Leute, auch drei Kinder, so in ungefähr im Alter unserer Kinder, haben wir so geplaudert, ein ganz wunderschönes Haus mit einem großen Garten, sind so ein bisschen nach hinten gegangen und da fuhr so ein kleines Kastl über die Wiese spazieren. Ich habe gesagt, das ist ein Rasenmäher, ein automatischer, so ein Rasenroboter. Ich habe sowas noch nie gesehen, ich war fasziniert und die Kinder waren auch fasziniert. Der ist dann zu seiner Andockstation gefahren, da hat er sie wieder aufgeladen. Und ich habe so mit dem Mann geplaudert, so ein bescheidener, netter Mensch. Und dann weiter hinten, ganz hinten im Garten, ein großer Garten, war eine Garage und die war offen und da stand so ein Schlitten, ja, so ein schwarzes Rennauto mit Stuttgarter Kennzeichen. Und ich habe mir gedacht, so, aha, ich sage, hast du Besuch oder was? Und er so fast schüchtern, nein, das ist ein Firmenwagen. Ach so, ja, aha, bist du in einer Firma? Ja, ich habe mehrere Firmen. Aha, ja, also er hat mehrere Firmen. Schon wieder geredet, der Mann ist steinreich. Der hat Firmen im Wert von zig Millionen Euro. Und dürfte sehr erfolgreich sein. Das war so ein netter, bescheidener Mensch. Also das war für mich so ein, ja, wie gehe ich mit dem jetzt um, ja, wo ich das weiß. Vorher war er so ganz normal, so wie du und ich. Und dann stellt sich heraus, das ist also ein richtiger Kapazunder, Firmeneigentümer und so. Es gibt Leute, denen man das nicht auf den ersten Blick ansieht. Wir haben ein bisschen den Kontakt verloren, die Kinder gehen in andere Schulen, aber sie sind hier und da, wenn wir vorbeigehen, grüßen wir noch in ganz, ganz liebe, nette Leute. Ja, heute ist meine vierte Predigt über den Jakobusbrief. Die sind halt, glaube ich, einige Gäste da. Ich habe im Herbst begonnen, so ein bisschen eine kleine Serie. Mal ganz kurzen Rückblick möchte ich machen. Jakobus stellt uns in seinem Brief ein ganz, ganz großes Ziel vor Augen. Dass wir vollkommen werden, dass wir vollendet sein werden, dass wir fertig sein werden, vollkommen, wunderbar. Der Weg dorthin beginnt mit der überraschenden Aufforderung, dass wir eine Haltung der Freude gegenüber unseren Problemen entwickeln sollen. Eine Haltung der Freude. Die Anfechtungen unseres Lebens, die Probleme als Chancen begreifen, dass wir daran wachsen und reifen, indem wir täglich den Gehorsam üben und uns darin bewähren. Jakobus schreibt nicht von Kreuz und Auferstehung, er setzt das mehr oder weniger alles voraus, aber er zeigt uns die große Linie, wie Gott seine Gemeinde zur Vollendung bringt. Es ist Gottes Wille, sagt er, und durch sein Wort hat er uns neu geboren, Gott hat uns neu geboren, und wir sind die Erstgeborenen seiner Geschöpfe. Und die Erstgeburt, das sind diejenigen, die eine besondere Berufung haben. Wenn man dem Alten Bund schaut, da heißt es, wenn die Völker sehen werden, so sinngemäß, was du für weise Gesetze hast, dann werden sie sagen, was für ein großartiger Gott, was für ein weises Volk, was für weise Gesetze. Und sie werden sich zu Gott wenden. Und im Neuen Testament haben wir da ein bisschen eine Schwerpunktveränderung. Es geht nicht um die Befolgung der Regeln in erster Linie, sondern es geht um die Liebe. Das Gesetz will nicht, dass wir so Gesetzesbefolger werden, sondern dass wir das Gesetz aus Liebe halten. Weil wir sagen, das ist gut, weil wir Gott lieben. Und das soll die Liebe zueinander fördern, dass wir aus Liebe die Ordnungen halten. Somit ist Christsein kein Hobby, sondern eine ganz, ganz große Berufung, verbunden mit einer noch größeren Verheißung, aber auch Verantwortung. Dann haben wir gehört, wir sollen schnell zum Hören sein, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und wir sollen tun, was wir im Wort Gottes lernen. Noch eine Bemerkung, weil ich darauf heute vielleicht noch das eine oder andere Mal zurückkommen werde. Jakobus schreibt an Judenchristen, also an Leute, die aus dem alttestamentlichen Hintergrund kommen, nicht so wie Paulus, der ja vornehmlich an Heiden schreibt, sondern er schreibt an Juden, die Jesus als ihren Messias, als ihren Erretter angenommen haben. Und daher wird vieles in seinem Brief besser verständlich, wenn wir diesen alttestamentlichen Hintergrund, diese alttestamentliche Denkweise immer wieder im Kopf behalten. Ja, heute geht es um eine auf den ersten Blick, also aus meiner Sicht zumindest, vielleicht eher nebensächlich anmutende Sache. Haltet den Glauben frei von jedem Ansehen der Person, heißt es da. Im Griechischen das Wort bedeutet so viel wie Freundelwirtschaft, so Parteilichkeit, ja, so Voreingenommenheit, Begünstigung. Eben so in Österreich kennt man das, Freundelwirtschaft. Wir sollen die anderen nicht nach unseren weltlichen Kriterien beurteilen. Vor Gott sind alle Menschen völlig gleich. Jesus Christus ist für jeden gestorben, er liebt jeden gleich. Dabei geht es nicht, möchte ich auch dazu sagen, muss man heute dazu sagen, nicht um die Nivellierung von Unterschieden. Wir sind alle unterschiedlich. Jeder ist anders. Und es gibt auch natürliche Unterschiede. Aber es geht um den Wert des Menschen. Es ist nicht jemand mehr wert, weil er größer oder kleiner ist, weil er männlich oder weiblich ist, sondern der Wert vor Gott ist für alle gleich. Und Jakobus bringt dann ein typisches Beispiel aus seiner Kultur. Die Reichen erkannte man am Äußeren. Die trugen ihren Reichtum so richtig zur Schau. Das hat auch Vorteile. So erkannte dann jeder, da kommt ein Mächtiger und da ist jetzt ganz gut, dass man sich entsprechend verhält. Sonst könnte es sein, dass man Probleme bekommt. Heute gibt es Länder, wo man seinen Reichtum besser nicht zur Schau stellt, weil man ihn dann möglicherweise nicht mehr lange wird genießen können. Die Leute müssen sich dann einbunkern oder so. Die Reichen konnten und wahrscheinlich können es sich richten vor Gericht. Wir haben gerade wieder im Bekanntenkreis einen Prozess laufen. Da wird jemand wegen Verleumdung angezeigt. Ja, da geht es gleich um sehr, sehr viel Geld. Und wenn du dich da wehren willst, dann kostet der Anwalt, das geht gleich in die Tausende oder zigtausend Euro. Dem Reichen wird im Vers 3 gesagt, setze dich hierher, auf den guten Platz, komm her. Er wird eingeschlossen. Und dem Armen, stell dich dorthin oder da unten zu meinen Füßen. Ich bin heute reingekommen und wenn ich predige, dann sitze ich normalerweise da vorne links, nicht? Also von euch aus rechts. Und dann habe ich mir überlegt, ach, wo setze ich mich jetzt hin? Da sind überall Zettel, der Begabte und der Gebildete und der Arme und jeder Sessel ist reserviert für so jemanden. Und da habe ich nach längerem Hin und Her habe ich mich für einen Platz entschieden. Kaum habe ich mich entschieden, kommt Peter auf mich zu und sagt, wir haben die Ordnung geändert, setze dich bitte dort hinüber. Ich muss gestehen, das hat mich ein bisschen schon getroffen. So, das kann man sagen, ist lächerlich, ja. Aber ich sitze da und jetzt soll ich mich darüber setzen. Also unglaublich, so eine Kleinigkeit. Und der Peter hat ja nicht gesagt, du setzt dich da hinten auf den schlechten Platz. Aber allein die Tatsache, ich habe einen Platz ausgesucht und es kommt einer und sagt, nein, bitte, setz dich darüber. Hat mich erstaunt, wie einen das beschäftigt oder bewegen kann. Das ist ja lächerlich eigentlich. Und trotzdem, wenn man einem Menschen sagt, da setz dich nach hinten, setz dich zu meinen Füßen, dann behandelt man wie einen Menschen zweiter Klasse. Man sagt vielleicht nicht, wir werfen dich nicht hinaus, ja, aber eigentlich wollen wir mit dir nicht viel zu tun haben. Stell dich da an den Rand, stell dich da nach hinten. Und Jakobus sagt, solche Unterscheidungen sind böse Gedanken. Wir richten böse. Böse ist ja kein schwaches Wort. Und es erschreckt mich, die Reichen nach vorne zu bitten und den Armen an den Rand stellen. Es ist sicher nicht in Ordnung, aber ist das böse? Ich sehe drei Beweggründe, allen Menschen gleiche Wertschätzung entgegenzubringen, die Jakobus jetzt ausführt. Das ist Glaube, Liebe und Barmherzigkeit. Glaube, Liebe und Barmherzigkeit. Im Vers 2 lesen wir, schreibt Jakobus, vom Glauben an den Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit. Glaube ist ja ein zentraler Begriff, vor allem im Neuen Testament, er kommt schon im Alten Testament vor, aber dort geht es ja viel um den Gehorsam gegenüber dem Gesetz. Glaube ist noch umfassender als Gehorsam. Es ist zuerst das Vertrauen auf Jesus Christus. Der Glaube erwartet alles von Gott. Christus ist es, durch seinen Geist, der uns neu macht. Durch seinen Geist werden wir befähigt zu einem Leben im Gehorsam. Und dann gehört natürlich auch der Gehorsam zum Glauben. Aber zuerst steht das Vertrauen. Und vor allem ist der Glaube nicht an ein Gesetz gebunden, sondern an eine Person, an Jesus Christus. Wir glauben an Jesus, wir glauben nicht an das Gesetz. Wir haben eine Beziehung zu ihm, wir gehorchen einer Person, nicht einer Vorschrift. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Und Jakobus verwendet hier vier Bezeichnungen für denjenigen, an den wir glauben. Es ist der Herr, Kyros auf Griechisch, oder das hebräische Adonai. Im Alten Testament steht da häufig dieser Gottesname, dieses Tetragramm, vier Buchstaben, den sie nicht ausgesprochen haben. Adonai, der Herr. Er ist Gesetzgeber, der Herr, König, Richter, Gott. Und das Interessante ist, Jakobus bezieht dieses Wort auf Christus. Der Jude Jakobus, der zu Juden redet, sagt hier ganz dezidiert, Christus ist der Herr, Christus ist Gott. Es wird ja immer wieder gezweifelt, auch an der Göttlichkeit Jesu. Es gibt verschiedene, auch aus dem Christlichen abstammende Gruppen, Zeugen Jehovas, Mormonen, auch von den Muslimen hört man es immer wieder, Jesus ist nicht Gott. Doch, Jakobus, der Jude, sagt, Jesus ist Gott. Es ist Jesus, das ist der zweite Name, den er hier verwendet. Jesus ist die direkte Übertragung des hebräischen Jeshua in die griechische Schrift und heißt im Hebräischen, Gott rettet. Wir glauben an einen Gott, der rettet. Ja, Gott richtet. Aber seine Intention ist es zuallererst nicht zu richten, sondern zu retten. Dazu hat er alles getan und ist er ständig am Werk. Das dritte ist Christus. Das ist Christus auf Lateinisch, der Gesalbte. Das ist eine Übersetzung des Messias, des Hebräischen oder Meschiach. Der Gesalbte, das ist der Verheißene, der Erwartete, das ist ein stehender Begriff auch im Alten Testament. Gesalbt wurde der König und gesalbt wurde der Priester. Der Messias ist also König und Priester in Ewigkeit. Und er ist der Herr der Herrlichkeit. Ein Jude denkt hier sicher an die Shechina, die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die Hesekiel so fantastisch gesehen hat und so ausgiebig beschreibt in mehreren Bildern, Visionen, voller Augen, heilig, strahlend, leuchtend. Fantastisch schön und großartig, kann sich in alle Richtungen bewegen von strahlendem Licht. Die Herrlichkeit. Und Jesus ist der Herr dieser Herrlichkeit. Der Reiche, der da hereinkommt in herrlicher Kleidung, verblasst angesichts dieses Herrn der Herrlichkeit. Ein Kerzenschein vor der Sonne. Und das nehmen wir im Glauben an. Vor diesem Herrn sind wir alle gleich. Jakobus bringt dann eben dieses Beispiel und sagt, das sind böse Gedanken, wenn wir so richten. Und er fragt im Vers 5, hat nicht Gott die Armen in der Welt erwählt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das Gott verheißen hat, denen, die ihn lieben? An dieser Stelle habe ich auch lang gekiefelt. Wie ist das jetzt? Ist für Jakobus Armut allein ein Grund dafür, gerettet zu sein? Sind die Reichen, das kommt dann noch ein bisschen später, sind die Reichen automatisch, weil sie reich sind, ausgeschlossen aus dem Reich Gottes und die Armen automatisch drinnen? Wie passt das jetzt zusammen mit dem Erlösungswerk von Jesus Christus und den vielen Sätzen, die Paulus diesbezüglich hat? Sowohl im Alten Testament als auch in der Lehre Jesu hören wir immer wieder diese Warnung vor Reichtum. Jesus hat nicht gesagt, wir dürfen nicht reich sein. Gott sagt nicht, wir dürfen nicht reich sein. Aber er warnt uns davor, reich werden zu wollen. Reichtum birgt besondere Gefahren. Der Reiche ist in der Gefahr, sich auf sich selbst zu verlassen, auf seinen Reichtum. Ich brauche Gott nicht. Gott, wozu? Ich habe eh mein Geld. Ich habe meine Macht. Sie laufen Gefahr, sich zu überheben und dann auch ungerecht zu werden. Und Gott sind die Armen besonders wichtig. Das Gericht im Alten Testament, wenn man so durchschaut, kommt immer wieder wegen zweier Dinge. Das eine ist, dass das Volk Götzendienst betreibt, anderen Göttern nachläuft, ihren eigenen Gott, Gott eben nicht mehr als Gott anerkennt. Und das zweite ist, wie sie mit den Armen umgehen. Ausbeutung, Unterdrückung. Und wenn das einmal grassiert, dann kommt Gericht über das Volk. Also es gibt sehr wohl etwas, dass Gott die Armen besonders liebt und dass die Armen vor Gott eine besondere Stellung haben. Aber Jakobus schreibt hier, wenn wir genau lesen, von den Armen, die im Glauben reich sind und die Gott lieben. Arm allein ist noch nicht automatisch ein Kriterium, um gerettet zu sein. Die Armen tun sich vielleicht manchmal leichter damit, auf Gott zu vertrauen. Wer nichts hat, der kann. Ja, entweder ist er depressiv oder frustriert oder er verlässt sich auf Gott. Ich habe vor 2-3 Jahren in Indien einmal eine Diskussion gehabt mit jemandem, der gefragt hat, also mit einem Pastor, ich habe damals mir Vorträge mit ihm geteilt und er hat über Visionen geredet und unter anderem darüber, Geld darf im Reich Gottes keine Rolle spielen. Wir vertrauen und Gott gibt's. Und beim Mittagessen hat er mich dann gefragt, ob ich das auch so sehe. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon erzählt, mancher kennt es vielleicht schon. Ich habe dann so ein bisschen vorsichtig geantwortet, habe gesagt, ich kenne Leute, also die gerade im Westen, die sagen, zuerst müssen wir das Geld beieinander haben und dann beginnen wir die Arbeit. Ich weiß, ihr in Indien, ihr macht das gerne so, ich kenne einige Leute, die sagen, ich fange einmal die Arbeit an und Gott wird dann schon die Ressourcen zur Verfügung stellen. Dann habe ich gesagt, na und was ist richtig? Ich sage, weißt, ihr habt einen anderen Zugang zu Geld. Ich glaube, ich würde daraus jetzt kein Gesetz machen. Gott segnet die einen und er segnet die anderen. Er hat dann gesagt, nachdem er mich kurz angeschaut hat, er gesagt, ja, ich glaube, du hast recht. Hat mich sehr gefreut eben, diese Demut. Aber der Zugang ist ein anderer. Ja, das können wir nicht machen, sagen wir im Westen. Wir haben das Geld nicht. Das müssen wir erst überlegen und zusammenbringen. Und ich habe das dort immer wieder erlebt. Wir fangen jetzt an. Da ist eine Not und da machen wir jetzt was. Ja, und ihr habt kein Geld? Ach, das wird der Herr schon schenken. Also, und erstaunlicherweise, es funktioniert. Sie beten dann und beten und irgendwo kommt das Geld her. Es ist erstaunlich. Aber das heißt nicht, dass Jakobus sagt, alle Reichen sind böse, alle Reichen sind schlecht. Es sind trotzdem, kommt hier jetzt eine Pauschalierung herein, die ich auch etwas erstaunlich gefunden habe, aber wenn man sich's näher überlegt, er sagt, drei Dinge, die die Reichen tun, sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben, unterdrücken, vielleicht sogar mundtot machen, wenn jemand sagt, das ist nicht in Ordnung, was du machst, dann wird der gleich einmal mit Gewalt daran gehindert zu reden. Sind es nicht sie, die euch vor Gericht ziehen? Die Reichen können sich's vor Gericht meistens richten. Bestechung muss nicht einmal mehr eine Rolle spielen. Die bloße Tatsache, dass da ein Reicher ist, bewirkt oft, dass der Richter anders urteilt. Und das Dritte ist, den guten Namen verlästern. Den guten Namen, der über euch genannt ist. Der gute Name ist Jesus Christus. Und der wird dadurch verlästert, dass die Armen unterdrückt, ausgebeutet werden. Ich habe mir gedacht, eben, wir glauben, Jesus behandelt jeden gleich. Er ist für jeden gestorben. Ich habe mir gedacht, das ist doch eine unzulässige Pauschalierung. Machen das wirklich alle Reichen? Ich mag so Pauschalierungen eigentlich nicht. Aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht hat er recht. Weil in einer Kultur seiner Zeit, wo sich die Reichen ganz selbstverständlich richten konnten, das sind so subtile Muster in der Kultur, die uns meist gar nicht bewusst sind. Da werden die Reichen einfach als höher stehend wahrgenommen. Das fällt überhaupt nicht auf. Das ist eine kulturelle Gewohnheit, so eine Art Naturgesetz, Gott gegeben. Das ist ein System. Und das wird ganz einfach und unhinterfragt auch in die Gemeinde übernommen, in dieser Kultur. Die Reichen agieren in der Gemeinde möglicherweise gar nicht viel anders als draußen. Das ist auch ein Lernprozess. Und die anderen begegnen ihnen auch so wie draußen. Es ist ein Lernprozess zu sagen, halt, Jesus behandelt jeden gleich. Er ist für jeden gestorben. Jeder braucht die Erlösung. Und jeder ist unendlich wertvoll für ihn. Für jeden hat er sein Leben gelassen. Jeder ist zur Gemeinde gerufen. Egal wie arm oder reich. Jeder ist begabt. Jeder ist wichtig. Und gerade diejenigen, die in den Augen der Welt besonders wertlos sind, sind bei Jesus besonders willkommen. Das ist unser Glaube. Das war der Glaube. Das Zweite, was Jakobus hereinbringt, ist die Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt er hier im Vers 8. Und er nennt es das königliche Gesetz. Das ist ein interessanter Ausdruck. Es steckt sicher zweierlei dahinter. Das eine ist, Jesus ist der König. Das hat er ja anfangs ausgeführt. Er ist der, der dieses Gesetz gegeben hat. Das Zweite ist aber sicher auch, dass Jesus selbst gesagt hat, das ist neben dem Liebesgebot gegenüber Gott, das höchste Gebot im Gesetz. Darum ist es das königliche Gesetz, das oberste, das höchste, das Wichtigste. Und die Liebe, es geht im Reich Gottes immer um Liebe. Und die Liebe kennt keine Parteilichkeit. Wenn wir nach menschlichen Kriterien richten, übertreten wir das Liebesgebot, übertreten wir das höchste Gebot. Nicht irgendein Nebengebot. Wir übertreten das höchste Gebot. Und daher ist das auch eine höchste Sünde. Es geht beim Glauben nicht darum, dass wir uns so ein Kaffeekränzchen von netten Leuten aussuchen. Es geht um ein radikal anderes Verhalten, um eine Annahme, eine bewusste Annahme und Wertschätzung aller Menschen, egal wie sie uns erscheinen. Und das Interessante ist, Jakobus weist hier auf die Unteilbarkeit des Gesetzes hin. Jedes Gebot ist zu halten, sagt er. Und wird auch nur ein einziges übertreten, übertritt man das ganze Gesetz. Das ist hier im Vers 10. Man ist am ganzen Gesetz schuldig. Und es ist keine Spitzfindigkeit bei ihm, sondern er begründet das nicht mit irgendwelchen theologischen Ausführungen, sondern damit, dass er sagt, Vers 11, denn der, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest, aber bist du ein Übertreter des Gesetzes. Das heißt, das Entscheidende ist nicht der Übertreter des Gesetzes, sondern hier steht am Anfang der Gesetzgeber, der, der gesagt hat. Der hat auch gesagt, wenn wir Gesetze übertreten, dann übertreten wir die Anordnungen Jesu. Die Anordnungen, es ist ein Gott, ein König, ein Herr, ein Erlöser, der die Gesetze gegeben hat. Und wenn wir ein Gebot übertreten, missachten wir ihn. Es ist egal, welches Gebot wir übertreten. Wir sind ungehorsam gegenüber Gott. Wir stehen nicht dem Gesetz gegenüber, sondern wir stehen Christus gegenüber. Er ist der Herr. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er die Gebote erlassen hat. Und er hat nicht gesagt, da mache ich noch ein paar, die sind wurscht, sondern jedes Gebot hat einen Sinn. Und wenn wir entscheiden, welches Gebot für uns gilt und welches nicht, dann stellen wir uns über Gott. Dann verachten wir letztlich ihn. Und das Liebesgebot ist nicht Zwang, sondern er, der uns so unendlich liebt, der für uns gestorben ist, er sagt uns, liebt einander, um in uns dieselbe Liebe auch zu wirken. Und gerade in diesem königlichen Gesetz gibt es ja diesen wunderbaren Ansatz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie will ich behandelt werden? Wenn ich da hereinkomme und mich heute daher setze und Peter sagt, setz dich bitte darüber, und er meint das ja noch positiv und freundlich, gibt es mir einen Stich. Aber was muss es einen Stich geben, einem Menschen, der hereinkommt, vielleicht eh schon unsicher und man sagt, na, du bleib da hinten oder du stell dich dorthin ins Eck. Und das, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, will ich so behandelt werden, wenn ich wo hereinkomme, sagt Jesus. Entwickelt Empathie. Liebe ist auch ein Mitfühlen entwickeln, eine Empathie. Jetzt gibt es noch eine Frage, die mich beschäftigt hat. Warum nimmt Jakobus hier die zwei Gebote Ehebruch und Töten? Es gibt ja bei den 10 Geboten zwei verschiedene Richtungen. Die eine, das sind so die Vertikalen gegenüber Gott. Du sollst Gott gehorchen und also den keine anderen Götter haben neben mir, den Namen nicht missbrauchen und so weiter. Und dann gibt es die zwischenmenschlichen, die horizontalen Gebote. Und das sind die beiden ersten, Töten und Ehebruch. Und das sind auch die schwersten. Das sind die einzigen, auf denen im alten Bund Todesstrafe steht bei Übertretung. Und warum verwendet Jakobus diese zwei schwersten Gebote, diese zwei ernstesten? Und die zweite Frage, warum nennt er zuerst den Ehebruch und dann das Töten? Ich habe dazu in den Kommentaren nichts gefunden, aber ich habe einen Gedanken. Ich stelle es wieder in den Raum. Seine Leser waren Juden, im Alten Testament und in den Schriften, in den Propheten bewandert. Und in den Propheten gibt es zunehmend ein Bild, einen Gedanken. Ehebruch wird mehr und mehr ein Synonym für Götzendienst. Israel bricht die Ehe mit Gott, hat Gott verlassen. Vor allem bei Hesekiel, Hosea, aber auch Jesaja, Jeremia und anderen Propheten findet man immer wieder diesen Gedanken. Ehebruch, Götzendienst. Und seine Leser waren Juden, die das Gesetz sicherlich penibel befolgt haben. Man könnte nun verstanden haben, du befolgst und beachtest das Gesetz in jedem feinsten Detail. Du bist ein Meister der Frömmigkeit, du lebst untadelig im Gesetz. Ja, du bist Gott absolut treu. Kein Ehebruch im geistlichen Sinne. Aber du grenzt Arme aus. Du schließt sie aus der Gemeinschaft aus. Und das ist so, als würdest du sie töten. Und ich habe geradezu den Pharisäer vor Augen, der den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel gibt, der weit erhaben ist über jede Form von Götzendienst, der die Detailvorschriften penibel befolgt, aber die Armen verachtet. Danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Das Wichtigste im Gesetz, sagt Jesus, Glauben, Liebe, Barmherzigkeit, das hat er nicht begriffen. Das lässt er beiseite. Und dann wäre gesagt, egal wie fromm wir leben, Parteilichkeit ist eine schwere Sünde. Parteilichkeit ist, als würden wir Menschen töten. Wir erleben in diesem Abschnitt eine bemerkenswerte Steigerung. Urteilen mit bösen Gedanken, Sünde, töten. Vielleicht wollte Jakobus uns so langsam hinführen dazu, wie ernst dieses Verurteilen, diese Parteilichkeit ist. Und im Gegensatz dazu das königliche Gesetz der Nächstenliebe. Und als drittes, wir haben gesagt Glaube, Liebe, als drittes Barmherzigkeit. Ich habe ja einen Freund in Indien, Gunnar, und er erzählt davon, wie massiv dort die Kastengrenzen die indische Gesellschaft prägen, aber vor allem auch lähmen. Merkt man in der Politik. Wenn die eine Kaste einen Politiker stellt und die andere, dann wählt man nur den von der eigenen Kaste. Und egal wie schlecht die Politik ist, den von der anderen Kaste kann man nicht wählen. Weil das ist eine andere Kaste. Und wenn jetzt dort Menschen zum Glauben kommen, werden sie häufig aus den Familien ausgestoßen, sie gehören keiner Kaste mehr an. Und die Folge ist, sie können nicht heiraten. Er verheiratet sie dann ganz bewusst über Kastengrenzen hinweg, denn in der Gemeinde Jesu darf es keine Kasten geben. Es gibt keine Kasten. Die Liebe kann das nicht zulassen. Das Ziel, auf das Jakobus uns am Anfang seines Briefes hingewiesen hat, ist Vollkommenheit. Und der Rahmen dafür ist, wie er hier sagt, im Vers 12, das Gesetz der Freiheit. Ordnungen, die wirklich frei machen. Freiheit, habe ich ja definiert, einmal versucht zu definieren, ist die größtmögliche Entfaltung aller in dem Rahmen, den Gott uns gibt. Die größtmögliche Entfaltung aller. Und man spürt hier förmlich den Kontrast. Auf der einen Seite der an den Rand gestellte Arme, der dieser Freiheit, dieser Entfaltungsmöglichkeit letztlich beraubt wird. Er ist ein Mensch zweiter Klasse. Seine Fähigkeiten, Begabungen, Erkenntnisse, Interessen, sein Mitwirken interessiert nicht wirklich. Wir brauchen dich nicht. Und dabei besteht ja auch gerade unsere Freiheit darin, dass jeder von uns im Glauben direkt vor Christus treten kann. Jeder ist von Christus persönlich gerufen. Jeder ist persönlich begabt. Jeder ist eingesetzt. Jeder ist wichtig. Jeder bezieht seinen Wert daraus, dass Jesus sein kostbares Leben für ihn gegeben hat. Durch seinen Tod von der Sünde befreit, können wir ihm jetzt ohne Furcht in einer ungeahnten Freiheit dienen. Und wir ziehen neue Grenzen auf. Am Anfang stand die Parteilichkeit, das Unterscheiden nach menschlichen Kriterien. Dazwischen standen ernste Worte von bösen Gedanken, Sünde und sogar Töten. Und hier am Ende steht jetzt noch eine großartige Verheißung auf die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit ist die tätige Umsetzung der Nächstenliebe. Barmherzigkeit wächst aus der Liebe heraus. Es ist der liebende Blick, der im anderen die Not sieht, die Furcht, die Scham vielleicht. Eine Haltung, die jeden achtet, die im anderen den von Jesus Geliebten sieht. Eine Haltung, die sich hat anzünden lassen von derselben Liebe, mit der Christus uns liebt. Wir haben heute gesungen, dass alle Sünde auf ihm lag. Als alle Sünde auf ihm lag am Kreuz. Und dann, ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. So ist Jesus für uns gestorben. Das war seine äußerste Barmherzigkeit, dass er das alles auf sich nimmt, weil er unsere Verlorenheit, unsere Not spürt. Und es ist ganz egal, wer wir sind in den Augen der Welt. Jeder hat dieselbe Not. Sie mögen unterschiedliche Dinge sein, die uns beschäftigen, aber im Prinzip, im Letzten sind wir alle verloren. Alle Suchende, Ringende, verzweifelt, in Angst. Jakobus wählt zum Teil harte Worte, aber seine Intention ist nicht Gericht. Seine Intention ist, die Gemeinde zur Vollkommenheit zu führen. Der Barmherzige erbarmt sich, er fühlt mit, er spürt den Stich im Herzen des Ausgegrenzten. Was könnte das jetzt für uns bedeuten? Ausgrenzen, an den Rand stellen, hat in jeder Form, darf in der Gemeinde keinen Platz haben. Und ich frage nun, was sind so die typischen Muster in unserer Kultur? Wenn man ausgrenzen denkt, denkt wahrscheinlich heute jeder an Ausländer und Fremde, wobei ich den Eindruck habe, dass in den Kirchen sehr viel gemacht wird. Man kann immer noch mehr machen, aber es wird viel gemacht. Ein anderes großes Thema unserer Zeit ist sicher, dass die Grenzen zwischen politischen Richtungen. Da sind wir nie ganz frei davon, dass das auch in die Gemeinden reinkommt. Aber ich möchte heute vor allem einen eher subtilen Bereich ansprechen, der unsere Kultur massiv durchzieht. Das sind diese Dinge, die wir kaum merken. Bei uns zählen sehr, sehr stark Bildung, Ausbildung, Zeugnisse, Beruf, beruflicher Erfolg. Wie gehen wir mit denen um, die akademische Titel haben? Nicht? Ich habe so einen Doktortitel, toll, ja, also wohl mit Krawatte und so, ja. Dann sitzt vielleicht jemand hier, der hat nicht einmal die Matura. Ja? Ja? Ist es so, oder? Bin jetzt besser, oder? Bin mehr wert, ich habe ein höheres Gehalt. Ich habe mit meinem Freund, sehr guten Freund, in der Vorbereitung ein bisschen gesprochen, der ist Arzt. Und wir haben gesprochen über diese Spannung. Als Arzt ist er angesehen. Als Arzt hat er ein hohes Gehalt. Die Krankenschwestern, da gibt es viele auf der Abteilung und das sind, ja, die gehören dazu, sind wichtig und so, aber ja, die sind auch da. Und dann gibt es noch die Krankenpfleger, also Männer als Krankenschwestern. Das ist so ganz das Letzte, ja, in der Abteilung. Und dann noch die Putzfrau aus Serbien. Ja, so. Pflegeberufe sind natürlich generell sehr wichtig, ich weiß jeder und irgendwann braucht man es vielleicht. Und auch schwierige Berufe. Aber sehr wenig angesehen. Wenn man sieht, was so diese 24-Stunden-Pfleger für Kollektivverträge haben sie nicht einmal wirklich, im Vergleich zu dem, was am Bau gilt oder sonst in der Industrie, ist unglaublich, wie da Menschen eigentlich rund um die Uhr eingespannt sind, 2 Wochen lang. Die kulturelle Wertschätzung drückt sich natürlich auch massiv im Gehalt aus, nicht? Und, aber beide letztlich haben wir festgestellt, ja, mein Freund, der Arzt. Beide brauchen die Liebe und Barmherzigkeit. Der Arzt genauso wie der Krankenpfleger oder die Putzfrau. Der eine, weil er von der Gesellschaft wenig geachtet wird und sich selber vielleicht auch als sehr niedrig ansieht. Aber der Arzt ist auch nicht viel besser dran. Der steht vor einer Verantwortung und es gibt eine hohe Erwartungshaltung an ihn. Und da oben ist es oft sehr, sehr einsam und wenig Verständnis dafür, dass er nach einem 24-Stunden-Dienst vielleicht, wenn dann irgendein Notfall hereinkommt, auch am Ende ist, an Grenzen ist und vielleicht selber nicht mehr weiß, wie er jetzt entscheiden muss. Da geht es dann oft um Leben und Tod. Und es ist interessant, dass es meist die Leute in angesehenen Personen sind, die ins Burnout schlittern. Vielleicht liegt es auch daran, dass man mehr von denen hört. Diese Bewertung der Menschen nach ihrem Beruf steckt ganz, ganz tief in unserer Kultur. Was? Du bist nur Hausfrau und Mutter? Du arbeitest nicht? Ja, natürlich, ich arbeite nicht. Ich bin den ganzen Tag zu Hause und tu nichts. Ja? Ich arbeite nicht. Ich habe da jetzt ein wunderbares Buch gelesen, jetzt zu Weihnachten. Die sagt, wenn ich, Birgit Keller ist das Muttertier, wenn ich mit meinen 4 Kindern zu Hause bin und meine Nachbarin mit ihren 4 Kindern auch, dann ist das nichts. Wenn ich ihre vier Kinder als Tagesmutter betreue und sie meine, dann ist das Arbeit. Das ist ein Berufsleben. Das ist ein Angesehen in der Gesellschaft. Und der Finanzminister kriegt auch noch seine Steuer. Wir sind ja eigentlich familiäre Schwarzarbeiter. Weil wir unsere Kinder selber erziehen. Ja? Unglaublich. Ja? Ich bin nur Mutter, ich arbeite nicht. In der katholischen Kirche werden die Menschen von vornherein so in Klerus und Laien eingeteilt. Das sind wir Protestanten weit, weit, weit davon entfernt, glücklicherweise. Ja. Aber durch die Hintertür kommt auch bei uns die Bewertung herein, oder? Weil die Verkündigung des Wortes so zentral ist, legt man im Protestantismus besonderen Wert auf die Ausbildung. Und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Ich bin selbst ein großer Verfechter dessen und halte das für extrem wichtig. Aber das führt paradoxerweise zu einer Kluft zwischen den Ausgebildeten, den Theologen und den Laien, aufgrund des Intellekts, aufgrund der Ausbildung. Und das noch weit verstärkt natürlich durch die Intellektbetonung und dann noch in einem katholisch geprägten Land wie Österreich erst recht. Und ich sehe zwei Folgen dieses Denkens. Das eine ist, viele Menschen in den Kirchen werden von Eigenverantwortung ferngehalten. Du hast diese Ausbildung nicht, daher kannst du das nicht. Punkt. Und das zweite ist, die Menschen, die Gemeinden, wir sind auch in der Haltung, ich habe ja die Ausbildung nicht, ich kann es nicht. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass wir etwas machen könnten, weil wir haben ja nicht die Ausbildung, wir sind ja nicht diejenigen. Ich war einmal bei einer Diskussion, da hat jemand gesagt, also es ging um Christ und Manager, und das war ein Manager, und der hat dann gesagt, ja, also Manager, und hat da viel über das geredet, und er sagt, ja, und Christ sein, und da saß ein Theologe drin, da kann der Theologe mehr dazu sagen. Das ist erschütternd, ja. Christ und Manager, aber über Christsein kann er nichts sagen, weil da hat er ja eh den Theologen, der das erklärt, was das ist, Christsein. Und ich frage mich, wie viele Menschen auch hier in diesem Raum denken vielleicht. Ja, das und das traue ich mich nicht, obwohl sie begabt sind. Einfach, weil sie sich minderwertig fühlen. Oder wir werten nach Gaben, nicht? Also ich predige hier, ist ganz toll, ja. Ein anderer hat vielleicht nur die Gabe des Putzens. Ich weiß nicht, ob die in der Bibel steht, aber ich finde das eine fantastische Gabe. Ich muss dazu sagen, ich wasche gerne Geschirr. Wir haben einen Geschirrspüler, da muss ich das nicht oft machen. Und meistens am Wochenende komme ich nie dazu, weil ich Predigten vorbereiten muss. Das ist ein bisschen Stress bei mir immer. Aber es ist was Wunderbares, wenn es sauber ist. Aber die Leute, die dafür sorgen, dass es hier sauber ist, wissen wir überhaupt, wer das ist? Werden die wertgeschätzt? Ja, ich stehe da hier vorne, ja. Dann gibt es die Leute mit Heilungsgabe. Wow, bist du narrisch. Das muss ein geistlicher Mensch sein. Und dann gibt es Leute, die können nur einfach gut zuhören. Ja. Ja, man redet gern mit ihm, weil da kann man sich aussprechen, aber wertgeachtet. Und auch der Prediger ist nicht der Tolle. Auch die Krawatte macht mich nicht toll. Also, könntest du die Sabine fragen, wie das bei mir ist? Ich habe festgestellt, wenn ich eine Woche Zeit habe, eine Predigt vorzubereiten, dann arbeite ich eine Woche intensiv daran. Habe ich zwei Wochen Zeit, arbeite ich zwei Wochen intensiv daran. Habe ich zwei Monate Zeit, arbeite ich zwei Monate intensiv daran. Und in der Nacht vor der Predigt sitze ich immer noch am Computer. Egal, wie viel Zeit ich hatte. Ja, bin ein Chaot. Und im Schlafzimmer türmen sich die Berge, weil ich nicht zum Aufarbeiten komme, weil ich eben irgendwas vorbereite gerade. Also, ja, das sieht man nicht, wenn man hier auf der Kanzel steht sozusagen, nicht? Wir haben alle, Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Jeder von uns ist ein Stein. Und viele von uns oder alle von uns sind Bruchstücke, Kanten, Ecken. Das ist nicht so, wie es ausschaut. Wir sitzen da alle brav und haben unser Sonntagsgesicht. Es sind lauter Bruchstücke hier. Wir sind alle Bruchstücke. Keiner von uns ist so ganz glatt und perfekt. Jeder hat so seine Probleme, seine Nöte, seine Ängste. Aber Jesus baut aus diesen Bruchstücken, die wir sind, seinen Tempel. Nicht aus den perfekten Steinen, nein, aus den kaputten Steinen, die wir sind. Jeder von uns könnte wahrscheinlich Geschichten erzählen, was alles in seinem Leben nicht funktioniert. Wo überall mal froh ist, dass die anderen das nicht wissen. Aus dem baut Jesus seine Gemeinde. Und die Gemeinde ist der Ort, soll der Ort sein, wo wir einander lieben. Soll ein Ort der Barmherzigkeit sein. Und das ist so wichtig. Und ich möchte sagen, in der Moga fühle ich mich unglaublich wohl. Also wenn ich das jetzt so sage, dann heißt das nicht, Moga muss sich jetzt total ändern. Ich, Allein, dass ich hier predigen darf, zeigt, was für eine offene und wunderbare Gemeinde die Moga ist. Aber, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Ein Ort der Barmherzigkeit, wo jeder angenommen ist, wo wir tiefer sehen, wo eine Wärme ist, weil wir auch einen Mut haben vielleicht, einander zuzugestehen, egal wie reich, egal wie arm, egal wie angesehen, beruflich, begabt, was immer. Es ist nicht eine höhere Gabe, zu predigen oder zu, ich weiß nicht, in Zungen zu reden oder einfach nur zu putzen. Es ist alles wichtig. Es ist alles unglaublich wichtig in der Gemeinde. Und jeder von uns ist ein Bruchstück. Und aus diesen Bruchstücken baut Jesus sein Haus, sein Reich, seinen Tempel. Und Barmherzigkeit bedeutet, in jedem Menschen diesen Zerbrochenen sehen und ihn wertschätzen und achten, so wie Christus uns wertschätzt und achtet. In dem Lied hat es geheißen, in dem einen Lied, hier bin ich, verberge nichts vor meinem Gott. Und vielleicht können wir auch immer mehr noch lernen, einander mit dieser selben Barmherzigkeit zu begegnen und einander anzunehmen in den Nöten und Problemen, in denen wir sind.